Wenn Sie das nicht zufrieden machen, können Sie das nicht sehr lange machen. Wenn ich mich wirklich total unwohl in meinem Job fühle, wenn das nicht mehr gut passt, dann sollte man sich frühzeitig beraten lassen und schauen, was sonst am Markt ist. Und dann, wenn man einen Anschlussvertrag hat, kann man kündigen, ohne dass man arbeitslos wird.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Hier ist der Podcast mit prominenten Gästen, Menschen in wichtigen Funktionen oder Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben. Der Blick durchs Schlüsselloch und hinter die Kulissen. Ihr hört Essen im Ohr. Mein Name ist Christian Pflug und mein Gast ist heute Andrea Demler, in Essen oberste Chefin der Agentur für Arbeit. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie ebenfalls, Herr Pflug.
Wenn ich sage, Sie arbeiten beim Arbeitsamt, zucken Sie dann zusammen?
Ja.
Oh, warum? Weil die Behörde heißt nicht mehr Arbeitsamt, weil das hat so diesen verstaubten Geruch des Amtes.
Ganz genau. Wir heißen Agentur für Arbeit und es ist auch mehr Agentur als Amt. Und deshalb zucke ich zusammen, wenn Sie Amt sagen.
Und die Arbeitslosen oder Arbeitssuchenden werden als Kunden bezeichnet, ne? Das
Richtig.
Gehört dazu. Und Kunde ist König.
Kunde ist König in bestimmten Bereichen. Kunde hat auch Pflichten, aber auch ganz viele Rechte. Und wir wollen natürlich kundenorientiert arbeiten.
Sie sind heute meine Mitverkäuferin, Frau Demler. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind nämlich jetzt unsere Kunden. Und wir wollen Sie und Ihre Arbeit kennenlernen und sprechen über zum Beispiel Fachkräftemangel, Veränderung von Arbeitsplätzen und wie Geflüchtete in Deutschland Arbeit bekommen können. Denn Essen im Ohr gibt es mindestens alle 2 Wochen, zuletzt Spezialausgaben zur Hilfe im türkischen Erdbebengebiet und zum traurigen Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Außerdem war in der letzten Podcast-Ausgabe der Musiker Kamrat hier im Studio. Also ob Bischof, Oberbürgermeister, Doc Caro oder Landtagsabgeordnete, wir haben immer illustre Gäste im Podcast zu finden bei radioessen.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dazu dann gibt es auch noch weitere Radioessen-Podcasts, aber das führt zu weit. Ich will Sie nicht lange warten lassen. Wir kommen zurück zur Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Andrea Demler. Sind Sie erstmal bereit für den Steckbrief?
Sehr.
Vollständiger Name?
Andrea Demler.
Aktuelle Jobbezeichnung? Ich glaube, ich habe es gerade vorweggenommen.
Sie haben es vorweggenommen, aber ich sage auch mal gerne, ich leite die Agentur für Arbeit in Essen.
Ist auch kürzer, wir beim Radio
Viel
mögen
besser.
Dann auch die Kürze. Wann und wo geboren?
Geboren am 18.01.1965 in einem kleinen Ort im Hunsrück, Baumholder.
Baumholder? Da waren dann viele Bäume, schön viel Wald im Hunsrück?
Ja, viele Bäume, viel Wald, aber vor allen Dingen, glaube ich, bekannt durch einen der größten Truppenübungsplätze und größte Stationierung von US-Streitkräften.
Ah. Wo aufgewachsen? Auch da?
Auch dort aufgewachsen, im Kreis Birkenfeld, dort auch zur Schule gegangen, Abitur gemacht.
Also sind Sie eine Dörflerin?
Ich bin eine Dörflerin, genau, und bin dann mit dem Studium dem Dorf geflüchtet.
Geflüchtet? Also Sie wollten schon raus, Sie wollten schon in die Stadt, ja.
Definitiv, ja. Ich dachte, die Welt hat mehr zu bieten als den Dorfcharakter.
Ja, die Stadt Essen zum. Dann kommen wir doch gleich zu Essen. Ihr liebster Ort in Essen?
Ist tatsächlich Zollverein.
Ja, warum?
Weil ich diese Mischung aus der Historie der Stadt, aber auch mit dem Kulturellen, was dort an Angebot ist, wirklich total genieße.
Wir kommen später sicher nochmal drauf, aber wir sind ja im Steckbrief. Was gelernt?
Gelernt tatsächlich ein duales Studium bei der Bundesagentur für Arbeit. Das nennt sich dann heute Bachelor in diesem Falle. Aber ich bin noch Diplom-Verwaltungswirtin. Also als ich das gemacht habe, hatte das noch einen ganz steifen Namen.
Ist das dann Studium auch in Mannheim? Ich habe mal gehört, da gehen alle, die bei der Agentur für Arbeit was werden wollen, so in höhere Funktionen, die müssen durch die Kaderschmiede.
Wir haben 2 Fachhochschulen, also einmal in Mannheim und in Schwerin, die zweite, und ich bin in Mannheim gewesen, genau.
So, jetzt gehen wir mit dem Steckbrief noch weiter. Wir wollen ja noch einiges wissen. Zahl der Ehen und der Kinder.
Eine Ehe, seit 29 Jahren glücklich verheiratet. Ui. Bin kinderlos, habe aber durch den sehr frühen Tod meiner Schwester sozusagen ersatzweise ein Kind angenommen und bin da auch schon ganz stolze Oma geworden.
Oh, Haustiere.
Ich hätte gern einen Hund, aber da ich beruflich so viel unterwegs bin, ist es eigentlich nicht gut, einen zu haben. Also habe aktuell keine Haustiere.
Ja, wahrscheinlich richtige Entscheidung. Aber was nicht ist, größtes Hobby.
Mein größtes Hobby ist tatsächlich mein Oldtimer.
Aha, was ist das?
Ein Mini aus den 1961, ein ganz alter Mini, mit dem ich sehr, sehr gerne das Reisen verbinde, also auch eben wirklich schöne Ausfahrten mache und das genieße.
Das ist aber schon, 1961 ist aber schon Oldtimer. Ne?
Ja, ganz, also, ganz früh.
Der genau. braucht aber ganz schonende Behandlung und gute Pflege.
Genau, der braucht beides und hat auch so seine eigene Seele. Man muss immer gut zureden, damit man auch überall ankommt, wo man hin möchte.
Also er fährt noch, er tuckert noch.
Er fährt ganz wunderbar.
Lieblingsfarbe?
Mintgrün.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Jegliches gutes Essen, aber auch wirklich sehr gerne mediterran. Also Pasta, Fisch, das sind so meine Lieblingsbestellungen.
Aber Sie sind auch selbst gerne mal Köchin in der Küche,
oder? Ich koche leidenschaftlich gerne, ja.
Ja, was so? Was bekommt man bei Ihnen im Restaurant Daimler?
Von Hausmannskost über wirklich auch ganz ausgefuchste Rezepte. Ich versuche mich gern auch an Sternekochrezepten. Ich koche gern 4 bis 5 Gänge-Menüs für Freunde, lade gerne ein. Geselligkeit ist mir total wichtig.
Aber nicht nur vegan, vegetarisch, sondern alles.
Nein, ich bin bekennend auch Fleischesser und Fischesser. Mhm.
Ihre größte Stärke?
Strukturiert zu sein und Organisationstalent zu haben, glaube ich.
Ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man eine Agentur, eine Behörde leitet. Ihr größtes Laster?
Zwischendrin zu viel Süßigkeiten essen.
Sie sind gerade an unseren Teller nicht drangegangen, glaube
ich. Das war gute Beherrschung von mir.
Ihr häufigstes Urlaubsziel?
Großbritannien.
Mhm. Wo da?
Eigentlich die gesamte Insel inklusive Schottland und Wales. Das variiert. Aber einmal im Jahr muss die Insel sein.
Da hat Sie auch der Brexit nicht abgeschreckt, obwohl es vielleicht ein bisschen komplizierter
war. Es ist komplizierter geworden, aber eben es geht trotzdem noch immer gut.
Das ging schon mal gut mit dem Steckbrief. Das haben Sie überstanden sozusagen, weil wir ein bisschen was über Sie erfahren. Natürlich wollen wir auch inhaltlich reden und manchmal vermischt es sich ja ein bisschen. Ich beginne mal mit dem aktuellen Thema, das uns bewegt hier in Essen, die Karstadt-Zentrale oder Galeria, Kaufhof, Karstadt. Das hieß ja immer anders, das Ding, aber die Menschen waren oft 30 Jahre dieselben, die dort mitgelitten und mitgearbeitet haben. Und jetzt heißt es, wird womöglich geschlossen. Zumindest gibt es extreme Kürzungspläne bei der Insolventen Karstadt-Kaufhof-Gruppe. Auch das Warenhaus im Einkaufszentrum Limbecker Platz könnte wieder von der Schließung betroffen sein. Mal wieder hieß es das und dann rettet man es wieder und dann wieder nicht. Kann sich die Agentur für Arbeit auf sowas eigentlich vorbereiten? Denn das sind ja auch Nachrichten, die bei Ihnen einschlagen und dann wissen Sie, oh, da kommt Arbeit auf uns zu, da müssen wir jetzt genau hingucken.
Das tun wir. Wir sind ja durch das Insolvenzgeschehen ohnehin beteiligt, weil wir ja auch in Zeiten der Insolvenz das Insolvenzgeld für die Beschäftigten finanzieren. Wir sind in einer ganz engen Abstimmung. Wöchentlich bin ich eigentlich in einem Showfix auch mit dem Management von Karstadt, um eben das weitere Vorgehen zu besprechen. Es ist aktuell noch vieles ungeklärt. Sie haben es angesprochen. Wir wissen aktuell noch nicht genau, welche Filialen der Schließung sozusagen von der Schließung betroffen sein werden. Wir wissen aber, dass es einen Umbau geben wird und dass das viele Menschen natürlich betreffen wird und auch die Mitarbeitenden in der Zentrale betreffen wird, weil die sich definitiv auch verkleinern wird. In welchem Umfang das stattfinden wird, wird die nächsten Wochen, glaube ich, dann zeigen. Was wir aber heute schon tun, ist ganz viel auch im Unternehmen informieren, Angst nehmen. Wir haben einen enorm aufnehmenden Arbeitsmarkt. Also selbst wenn ich betroffen wäre, bin ich heute in einer Situation, dass ich gute Chancen habe, auch wieder schnell eine Arbeit zu finden. Und ich glaube, das gilt es den Menschen im Moment zu vermitteln, dass sie nicht in eine bodenlose Auswegslosigkeit hineinfallen, sondern dass es ganz, ganz viele Chancen gibt. Auch wenn das schlimm ist, seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Und Veränderung, mancher Mensch, ich kann das nachvollziehen, hat auch Angst davor, gerade wenn man lange irgendwo auch
absolut
gut gearbeitet hat. Über die Chancen reden wir gleich noch. Mich erinnert das ja so ein bisschen auch an Schlecker. Das war ja damals so ein Ding, wo bundesweit plötzlich ganz viele Menschen auf der Straße standen. Das war auch sowas, wo sie wahnsinnig viel zu tun hatten, da irgendwie neue Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Und damals waren, glaube ich, war die Situation auf dem Arbeitsmarkt auch noch nicht ganz so wie heute.
Da war sie deutlich schlechter, das ist richtig. Wir begleiten das Unternehmen ja aber auch nicht in der ersten Insolvenz. Auch das ist jetzt ein Wiederholungsfall. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es im Moment im Handel großen Umbruch gibt und das Unternehmen sich neu aufstellen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Uns liegt es am Herzen, allen betroffenen Menschen einfach die Chancen aufzuzeigen, die sie haben. Und das kann erneut eine Beschäftigung im Handel sein. Das kann aber auch was ganz Neues sein. Ich kann auch nochmal neu beruflich durchstarten auf einen ganz anderen Job und das auch nochmal erlernen. Und der Unterschied zu Schlecker ist, dass wir wirklich einen völlig anderen Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf aktuell haben, als das in der Zeit von Schlecker war.
Jetzt frage ich nochmal so, sagen wir mal, simple Fragen aus meiner Sicht, die gar nicht so simpel sind, weil ich bin selbst schon mal in der Situation gewesen. Wann komme ich auf Sie zu, wenn ich arbeitslos werde? Denn nicht nur die großen Firmen, wo wir drüber reden, wo Radio und Zeitung drüber schreiben und reden, sondern eben eine kleine Firma macht zu, da hört jemand auf, der das privat gemacht hat, hat keinen Nachfolger oder aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer, verlagert Arbeitsplätze irgendwo hin. So, dann steht man da, plötzlich hat man die Situation, ich bin arbeitslos. Das ist doch die Situation, wo man zu Ihnen kommt, also an den Limbecker Platz oder Berliner Platz bei der Agentur für Arbeit. Und dann steht man da und sagt, ich muss mich hier melden, ich bin arbeitslos geworden. Habe ich das mal so richtig wiedergegeben?
Das kann man so erstmal sagen, weil da ist es dann so, Sie sind ja versichert, wie Sie im Grunde genommen auch mit einer Autoversicherung oder mit einer Haftpflichtversicherung unterwegs sind und Ihr Schadensfall ist eingetreten. Sie sind ja arbeitslosenversichert, Sie zahlen dafür Beiträge.
Das sind so die Sozialversicherungsteil, genau, den ich mit vom Gehalt abgezogen bekomme, wenn
genau,
ich festangestellt
und
bin.
Und dafür zahlen Sie für diese Versicherung ja Beiträge und jetzt tritt der Schadensfall ein. Mhm. Sie werden vielleicht arbeitslos oder zumindest droht Ihnen eine Kündigung. Mhm. Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, Sie können auch jederzeit vorher zu uns kommen, wenn Sie sich beruflich beraten lassen wollen, irgendwelche Informationen im beruflichen Kontext brauchen, sich verändern möchten beruflich. Mhm. Aber natürlich, wenn dieser Schadensfall eintritt und ich erfahre, ich werde gekündigt, dann würde ich immer dann schon kommen, wenn ich das erfahre. Ich muss nicht also zu dem letzten Drücker kommen nach dem Motto, jetzt ist der erste Tag der Arbeitslosigkeit. Das wäre, glaube ich, in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr gut. Mhm. Sondern eigentlich, wenn ich das erfahre, sollte ich den Weg zu uns suchen. Und den müssen Sie nicht unbedingt persönlich suchen. Sie haben es eben angesprochen, Sie können natürlich zum Berliner Platz kommen und persönlich kommen. Aber wir haben alle Dienstleistungsangebote auch online zur Verfügung. Sie können sich online Arbeit suchen melden. Sie können Ihren Antrag auf Arbeitslosengeld online stellen. Und Sie können dann auch online einen persönlichen Beratungstermin verabreden. Also Sie müssen nicht mehr in irgendeine Warteschlange, weil Sie mich vorhin fragten, Amt, das ja, war früher so, das ist alles nicht mehr
Nümmerchen
der Fall.
Ziehen und so. Und
genau, das haben wir nicht mehr.
Aber wenn ich jetzt, wie in meinem Fall damals, selbst gekündigt habe, dann bekomme ich nicht sofort Geld, ne? Dann werde ich, glaube ich, gesperrt.
Das kann so sein, da fragt Sie die Versicherung natürlich, haben Sie diesen Schadensfall selbstständig und vorsätzlich herbeigeführt? Mhm. Das würde Sie der Autoversicherer auch fragen. Stimmt. Und das fragen wir Sie genauso. Und in dem Falle, in dem Sie keinen wichtigen Grund haben, tritt tatsächlich eine Sperrfrist von 3 Monaten in der Regel ein. Aber es gibt auch Gründe bei einer eigenen Kündigung, die wichtig sind. Zum Beispiel gesundheitliche Gründe oder ein Umzug steht bevor oder Ähnliches. Das sind dann Gründe, die wir individuell bewerten.
Also es gibt dann Berater, Menschen bei Ihnen, mit denen man darüber sprechen kann. Okay, was habe ich jetzt für Rechte oder was muss ich machen, damit ich es richtig mache?
Sie können sich natürlich auch, bevor Sie überhaupt, also wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ich möchte gerne dieses Arbeitsverhältnis kündigen, dann holen Sie sich doch einfach mal einen Beratungstermin und lassen Sie sich beraten, wie Sie das gut machen, ohne dass dabei ein Schaden für Sie eintritt.
Ich glaube, viele kommen natürlich auch bei Ihnen, wenn der Schadensfall eintritt. So ist ja der Mensch und man ist versichert und wenn es dann gekracht hat oder so, dann kommt man. Und dann geht es ja auch um Geld. Also letztlich muss man ja, wenn man jetzt den Job verloren hat, auch irgendwie Geld bekommen und die Versicherung zahlt.
Genau.
Das zahlt dann Arbeitslosengeld 1, heißt
richtig,
das, glaube ich,
so
auch
heißt
immer noch.
Das.
Und das ist dann ein gewisser Anteil des letzten Gehaltes.
Genau.
Und darum würden Sie sich kümmern, dass das erstmal bezahlt wird.
Also immer ist natürlich die vordergründige Frage, wie geht das mit meiner Existenzsicherung weiter? Die Rechnungen müssen bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden. Dafür braucht es natürlich ein Ersatzeinkommen und das ist das Arbeitslosengeld, das aus der Versicherungsleistung finanziert wird und eben für eine bestimmte Anspruchsdauer zur Verfügung steht. Und insofern habe ich dann erstmal eine Absicherung. Und in dem Arbeitslosengeld ist auch meine Krankenversicherung enthalten. Das heißt, auch da muss ich mir keine Sorgen machen. Und die Zeit wird auch bei der Rentenversicherung als Arbeitsausfallzeit berücksichtigt. Also alles das machen wir automatisch. Man muss einen Antrag auf dieses Arbeitslosengeld stellen. Sehr unkompliziert, kann man online machen. Und dann reicht man die Arbeitsbescheinigung seines Arbeitgebers ein und anhand des letzten Verdienstes wird das Arbeitslosengeld berechnet.
Was sind die besten Mittel gegen Arbeitslosigkeit? Ich weiß, das ist jetzt eine schwere Frage eigentlich, weil Sie haben keinen Einfluss auf die Wirtschaftsunternehmen, wie die handeln, wie jetzt bei Kaufhof Karstadt. Da werden vielleicht Fehler gemacht, für die Sie nichts können, oder es sind weltpolitische Dinge, die da einen Einfluss haben. Aber was kann ich selbst tun,
damit
ich nicht arbeitslos werde? Weil ich glaube, viele treibt schon die Sorge um Mensch, und ich weiß ja nicht, ob meine Firma morgen noch und so oder andere Dinge, wo ich nicht weiß. Mhm. Also mein Beispiel: Ich bin 56, denke ich, oh, die nächsten 10 Jahre, und wenn irgendwas ist oder wenn ich nicht mehr kann. Also es gibt ja verschiedene Sorgen, die da drin sind.
Ganz genau. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Qualifikation schützt vor Arbeitslosigkeit. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel auch bereit erkläre, mich weiterzubilden, Trends in der Veränderung, der Transformation mitzugehen, Digitalisierung ein Thema ist, wo ich mich entsprechend weiterbilde, weil das fast in jedem Unternehmen mittlerweile Einzug hält. Vielleicht auch ein Stück weit, wenn Mobilität gefordert wird von einem Arbeitgeber, die auch mitzugehen, sich wirklich die Folgen vielleicht zu überlegen, was bedeutet das eine? Ja, ich muss ein bisschen zurückstecken. Was heißt das aber für meine berufliche Zukunft? Das kann schützen vor Arbeitslosigkeit. Es kann aber auch der Fall sein, und da glaube ich, das ist auch ganz wichtig, wenn ich mich wirklich total unwohl in meinem Job fühle, wenn das nicht mehr gut passt, wenn die Chemie dort nicht stimmt, dann sollte man sich frühzeitig beraten lassen und schauen, was sonst am Markt ist. Und dann, wenn man einen Anschlussvertrag hat, kann man kündigen, ohne dass man arbeitslos wird. Also man geht von Job zu einem anderen Job, weil ich glaube, es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man zufrieden in seinem Job ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie das nicht zufrieden machen, können Sie das nicht sehr lange machen. Und von daher muss man das auch sehen, wenn jemand sich verändern möchte, dann stehen wir gerne mit Beratung eben an der Seite.
Das Problem ist, glaube ich, wenn man sich nicht verändern möchte, oder ich sage es mal anders, die Veränderungen heute sind so schnell. Und genau. Das bringt ja auch Ängste. Ne? Die Arbeitswelt verändert sich rasend. Da kommt mancher und manche mit der eigenen alten Ausbildung nicht mehr mit. Viele, also Sie sagen ja auch Digitalisierung, plötzlich alles mit Computern und so. Viele werden Opfer vom sogenannten Transformationsprozess. Ne? Wenn Transformation hört, dann bekommt man vielleicht auch Ängste, gerade wenn man vielleicht sagt, oh, ich habe jetzt 30 Jahre das nicht mehr gelernt, ich bin jetzt Anfang 50, bin nicht mehr so schnell. Und das zeigt sich ja Autoindustrie oder jetzt eben Handel und so, wie schnell das gehen kann. Und wir hatten es im Ruhrgebiet natürlich auch durch den Bergbau, das war ja die größte Transformation.
Genau.
Und diese Ängste kriege ich natürlich nicht raus, und so schnell kann man Menschen vielleicht auch nicht verändern. Wie kann man das sanft hinbekommen, trotzdem in eine neue Arbeitswelt rüber zu gleiten, wenn Menschen nicht so von sich aus vielleicht so veränderungsfreudig sind?
Also ich glaube, dass jeder sich klar machen muss, dass die Arbeitswelt so agil ist, dass ich eben nicht mehr vielleicht mit dem Gedanken, ich habe die Ausbildung gemacht und das mache ich bis zu meiner Rente bei dem und diesem Arbeitgeber. Das kann noch gut gehen, aber das ist eigentlich nicht mehr der Alltag. Also ich muss mich darauf einstellen, lebenslang zu lernen, mich auch innerhalb eines Unternehmens zu verändern, also mich weiterzuentwickeln, den Herausforderungen, die das Unternehmen hat, auch mitzugehen. Ja, und wenn das Automatisierung beispielsweise ist oder Digitalisierung, dann gibt es da ganz viel, was ein Unternehmen ja auch investiert. Und das ist es eben, Bereitschaft zum Lernen, lebenslang, muss ich auch machen. Also ich bin auch schon viele Jahre dabei. Und wenn ich schaue, was wir in den letzten 3 Jahren alleine in der Digitalisierung draufgelegt haben, da haben wir uns 3-mal selber überholt. Das ist immer ein Lernprozess. Also auch ich lerne jeden Tag neu dazu. Und ich glaube, das muss man sich erhalten. Und vielleicht nicht unbedingt das mit Angst vor Neuem, sondern vielleicht mit der Chance des Neuen zu sehen und das Interesse einfach zu zeigen für Veränderung. Ich weiß, das fällt nicht jedem schwer. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Das will man natürlich gerne auch beibehalten, was man gut kann. Mhm. Aber man kann auch Neues lernen.
Ihnen fällt es leichter offensichtlich, und Sie haben sich da auch immer weitergebildet und Ähnliches. Ich kann das nachvollziehen. Aber hatten Sie trotzdem mal Momente, wo Sie Sorge hatten, es geht nicht weiter, oder Sie fallen irgendwo runter oder kriegen das nicht hin?
Die habe ich Natürlich, weil ich trage ja auch Verantwortung für meine eigenen Mitarbeiter. Und wir sind in einem extrem schnellen Tempo digitalisiert worden. Die Corona-Pandemie ist nochmal so ein richtiger Teilchenbeschleuniger gewesen. Und ich sehe das ja auch bei meinen Mitarbeitenden. Das gibt ganz viele, denen fällt das leicht, das mitzugehen, auch über Qualifizierungsmaßnahmen. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die brauchen mehr Unterstützung. Und so sehe ich das auch in jedem Betrieb. Und da aber jeder wichtig ist im Unternehmen, ist das eben genau der Punkt, jeden in seinem Tempo und in seiner Geschwindigkeit auch mitzunehmen und die Unterstützung anzubieten, die jeder Einzelne braucht. Und ich glaube, bei der akuten Fachkräfte- und Arbeitskräftesituation sind Unternehmen viel, viel stärker daran interessiert, ihre Mitarbeitenden mitzunehmen und nicht zu verlieren. Und vielleicht kann ich damit ein bisschen Angst nehmen.
Haben Sie eigentlich auch noch Beamtinnen und Beamte in der Agentur?
Wir haben noch welche, weil wir in der Vergangenheit, also vor vielen, vielen Jahren noch Beamte eingestellt haben, aber wir verbeamten nicht mehr neu und alle unsere Neueinstellungen sind Angestellte.
Schade, den Weg kriege ich schon mal nicht mehr. Mein Vater war Beamter und hat immer gesagt, das ist dann, bist du sicher und so. Und aber das, die Zeiten sind dann vorbei. Es gibt da noch ein paar.
Also ich würde auch bei unseren Angestellten heute sagen, Herr Flug, die sind auch sicher, weil wir brauchen unsere Fachkräfte, die wir haben. Und wenn sie sich nicht wirklich ganz schlimm etwas zur Schulde kommen lassen, dann haben sie auch im öffentlichen Dienst immer noch einen sehr sicheren Arbeitsplatz, ob jetzt Beamtenverhältnis oder Angestelltenverhältnis. Aber auch da gehört dazu lebenslanges Lernen.
Aber dann, wenn jemand lebenslang gelernt hat und ist beispielsweise schon Anfang 50, hat er noch eine Chance?
Ja, absolut. Also wenn Sie einfach schauen, wie viel einfach Menschen uns in der nächsten 5-10 Jahren fehlen, also einfach durch den Eintritt der Babyboomer in Rente, werden wir auch wegkommen müssen von der Idee, dass jemand, der 50 Jahre alt ist, nichts mehr Neues lernen kann. Sie haben noch nach heutigem Rechnen 17 Jahre vor sich, bis sie in einen Ruhestand gehen können, wenn sie 50 sind. Da lohnt es sich auch nochmal beruflich neu durchzustarten.
Ja, wir wissen ja nicht, ob die Rente von der Politik auch
noch vielleicht sogar noch verlängert wird. Also es ist nicht zu spät, auf gar keinen Fall. Und wir sprechen auch gar nicht mehr von, vor vielen Jahren haben wir von der Zielgruppe der älteren Arbeitnehmer gesprochen, die kaum eine Chance am Arbeitsmarkt haben. Heute würde ich sagen, die sind genauso gefragt wie der 20-Jährige und der 30-Jährige und der 40-Jährige.
Jetzt muss ich einklinken nochmal ein Thema, das hatte ich eigentlich schon ein bisschen verdrängt. Wir alle verdrängen das, aber sagte mir ein Kollege, ja, danach musst du aber auch nochmal fragen. Corona. Inwieweit hat Corona Ihre Arbeit beeinflusst? Erstens den Arbeitsmarkt, da sind ja viele auch womöglich plötzlich haben sie ihre Arbeit verloren, weil dann haben Läden zugemacht, da gab es Kurzarbeit und Ähnliches. Und auf der anderen Seite hat es ja auch die Arbeit in der Agentur für Arbeit bei den eigenen Mitarbeitenden, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, verändert durch, plötzlich muss man digital mit Homeoffice, mobilem Arbeiten oder sowas machen. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Inwiefern hat man das gemerkt? War das plötzlich eine ganz andere Mehrarbeit oder Menschen, die kamen und sagten, ich habe die Arbeit verloren und es war schwer in Corona-Zeiten da jetzt zu vermitteln?
Also für uns war es natürlich eine immense Mehrarbeit und eine sehr, sehr schwere Krise, die Wirtschaft einfach durchlaufen hat. Was wir aber positiv feststellen können, ist, dass eigentlich der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der gesamten Corona-Zeit höchst moderat war. Und die Lösung, die dazu beigetragen hatte, war, wir haben versucht, alle Beschäftigungsverhältnisse über die Kurzarbeit zu halten. Und eigentlich hat auch fast, also ich glaube wirklich, dass es nur wenige Betriebe in Essen gab, die nicht betroffen waren. Und alle anderen Betriebe haben Kurzarbeitergeld angemeldet. In unterschiedlichster Form, in unterschiedlicher Ausprägung. Aber das war halt eben der Schlüssel zum Erfolg, weil wir praktisch die Ausfallzeit gezahlt haben über Kurzarbeitergeld, natürlich eingeschränkteres Einkommen, aber der Arbeitsplatz blieb erhalten. Und so konnten in ihrem Tempo und so wie es möglich war, die Betriebe direkt wieder losstarten nach dem ersten Lockdown, manche vielleicht auch erst nach dem zweiten. Aber das ging dann sehr schnell wieder los mit dem bestehenden Personal und die waren dann eben nicht weg. Insofern haben wir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir haben Corona in Essen am Arbeitsmarkt sehr, sehr gut überstanden.
Und der zweite Teil, also innerhalb der Behörde, inwieweit, wahrscheinlich sind im Lockdown erstmal alle irgendwie in den Homeoffice geschickt worden oder man hat versucht, das zu lösen. Und jetzt so langsam sind die wieder da. Also jetzt heißt es wieder das Frühere herholen oder die Vorteile nutzen. Ich kenne Kollegen von Unternehmen, die sagen, naja, jetzt will der Chef, dass wir alle wiederkommen und alles wieder ist wie vorher. Dabei ist doch das neue Arbeiten eigentlich auch ganz schön. Aber wie viel Freiheiten lässt man jetzt Mitarbeitenden, doch einen Teil von zu Hause zu arbeiten zum Beispiel? Wie ist das bei Ihnen?
Also auch wir haben natürlich nach einer Phase, in der wir schlichtweg auch einfach gar nicht in einem Kundenkontakt arbeiten durften, ich muss nicht an die Corona-Schutzverordnung erinnern, haben wir alles digital gemacht, telefonisch, online oder eben über die digitalen Strecken. Wir haben sehr schnell in dieser Zeit alles erfüllt, was das Online-Zugangsgesetz eigentlich auch fordert. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Behörden, ich glaube sogar die einzige, die das komplett erfüllt hat. Wir haben über 70 Dienstleistungen online verfügbar für unsere Kundinnen und Kunden. Wir sind aber auch überzeugt, dass die persönliche Beratung für viele Kundinnen und Kunden ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und wir stellen uns immer auf den Wunsch des Kunden ein. Wir bieten dem Kunden zwischen Videoberatung, telefonischer Beratung und persönlicher Beratung alle drei Optionen an. Und der Kunde wählt. Und wir merken, dass es ein hohes Bedürfnis von Menschen ist, gerade im Erstkontakt, in so einer ersten Beratung mit uns persönlich zu sprechen. Folgegespräche gehen dann sehr häufig zum Beispiel über Videoberatung oder eine telefonische Beratung. Und insofern können unsere Mitarbeitenden flexibel diese Beratung mit ihren Kundinnen und Kunden planen und so auch flexibel entweder entscheiden, okay, heute mache ich einen Beratungstag wirklich in der Agentur, da habe ich meine persönlichen Beratungstermine und morgen mache ich den im Homeoffice, weil ich Videoberatungstermine anbiete.
Das klingt ja traumhaft. Gibt es auch Walk and Talk?
Haben wir immer noch, genau. Ja. Also auch das noch. Wir haben viele andere Formate, wo wir Menschen, ob Ausbildungsstellensuchende oder Arbeitssuchende, mit Arbeitgebern zusammenführen. Aktuell machen wir wieder sehr viel auch im persönlichen Bereich, in der Agentur mit kleinen Speed-Datings, hatten wir letzte Woche noch mal ein ganz großes mit 18 Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die Auszubildende suchen und wo wir einfach wirklich junge Menschen mit den Arbeitgebern zusammenbringen. Wir haben in der Corona-Zeit die Spaziergänge gemacht, Sie haben es gerade genannt, Walk and Talk, weil draußen konnte man sich ja treffen, aber wir sehen, wie wichtig gerade bei Fragen rund um die Arbeitssuche und um die Jobsuche geht nicht alles digital. Also vieles geht digital, aber wir glauben auch, und das ist, sagen uns unsere Kundinnen und Kunden auch, die persönliche Beratung ist schon ein sehr hohes Gut. Und dafür sind wir auch da.
Dafür sind Sie da, das ist das Stichwort. Ich habe ja gesehen, also es ist eine große Behörde, allein in Ihrem Bereich sind jetzt 320 Mitarbeitende etwa. Und dann gibt es ja viele, sagen wir mal, verbundene Behörden, die mit Ihnen arbeiten. Auf Ihrer Webseite, da sind Ihre Dienstleistungen in schönen Worten beschrieben, da gehen wir mal durch. Also eins hatten wir schon, Zahlung von Lohnersatzleistung bei Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Insolvenz, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auch für die Menschen wichtig, die jetzt schnell die Versicherung nutzen, haben wir gesagt. Dann haben wir Berufsorientierung und Beratung von Jugendlichen, Studienanfängern und Hochschulabsolventen oder Beratungsangebote für Studierende, Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen, also die jungen Leute.
Genau.
Ich erinnere mich noch, also ich übersetze mal so, Sie haben die Antwort auf die Frage, die jedes Kind und alle Jugendlichen schon mal gehört haben, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Dann geh doch mal zur Agentur zur Arbeit. Für Arbeit und lass dich beraten. Früher kriegt ihr noch so ein Prospekt in die Hand gedrückt. Dann war ich beim BITS, hieß das, glaube ich, Berufsinformationszentrum und habe in irgendeinem Computer, das war noch ein bisschen old, alles gearbeitet und kriegte komische Sachen. Radio kam leider nicht raus. Und wie ist das heute?
Also auch heute ist das erstmal natürlich eine Beratung, die unsere Berufsberater jungen Menschen anbieten, aber nicht nur jungen Menschen, sondern auch Erwachsenen, wenn sie sich beruflich neu orientieren möchten. Wir haben auch immer noch ein Berufsinformationszentrum, aber vielleicht wirklich nicht mehr so, wie Sie es kennengelernt haben, sondern es ist ein sehr digitales, aber stationäres Zentrum, in dem Sie sich in einer virtuellen Berufswelt jeden Beruf heute auch per Film anschauen können. Sie können sich natürlich mit modernen Medien informieren. Wir haben dort aber auch tatsächlich auch das Zusammenkommen mit Arbeitgebern, also wo auch über Berufewelt entsprechend von erfahrenen Auszubildenden oder Auszubildenden zu vielleicht künftigen gesprochen wird. Das heißt also, die jungen Menschen, und Sie haben ja vorhin den Versicherungsfall angesprochen, die jungen Menschen sind bei uns Kundinnen und Kunden, die freiwillig uns in Anspruch nehmen. Da muss ja niemand zu uns kommen, sich orientieren zu lassen oder beraten zu lassen in der Richtung. Aber wir sind da für die jungen Menschen. Wir gehen in die Schulklassen. Wir fangen dort schon mit der Berufsorientierung an, eigentlich ab Klasse 8 aufwärts, weil je früher man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und spielerisch mal herangeführt wird, umso eher kann man dann auch eine gute Entscheidung treffen. Und wichtig ist immer, was wir auch vermitteln, diese Entscheidung triffst du nicht für dein Leben mehr. Also das kann auch mal eine Fehlentscheidung sein, wenn man einen beruflichen eine berufliche Ausbildung macht und stellt nach 5, 6 Jahren fest, das macht mir irgendwie keinen Spaß mehr. Das ist auch nicht schlimm. Oder man fängt ein Studium an und stellt nach einem 3, 4 Semestern fest, war nicht das Richtige für mich. Kann man nochmal korrigieren. Also man macht nicht wirklich eine Entscheidung und sagt so, oh, die ist nie mehr verrückbar. Und ich glaube, das nimmt dann auch nochmal ein bisschen Angst, weil Sie haben vollkommen recht. Das ist nicht ganz so einfach, mit 16, 17 oder 18 schon die Wahl fürs Leben zu treffen.
Ja, ich erinnere mich. Also die Frage ist ja, versuchen Sie junge Leute auch vielleicht zu lenken, vielleicht in die Berufe, wo wir gerade Bedarf haben? Oder an mir gesehen, damals wollte ich Lehrer werden. Und alle haben gesagt, Lehrerschwemme, also genau. Weg zum Jobben irgendwo ein Leben lang und Weg in die Arbeitslosigkeit. Ich habe es trotzdem gemacht. Gut, jetzt bin ich beim Radio, aber ich hätte wahrscheinlich sogar eine Stelle bekommen. Heute sucht man sie wieder. Rausziehen, dann muss ich aufpassen, dass ich hier beim Radio nicht rausgezogen werde, um als Lehrer verpflichtet zu werden. So ändert sich das und so schwierig ist es natürlich auch zu beraten, was geht in 5 oder 10 Jahren und was nicht. Also nehmen Sie ein bisschen Einfluss oder sagen Sie nur, auf dem Arbeitsmarkt ist gerade da
also
viel Platz und
zunächst da wenig. Mal versuchen wir mit jungen Menschen ihre Stärken herauszuarbeiten. Also wo sind ihre Stärken und wo kann man die auch gut einsetzen? Und dann öffnen wir Berufewelt und es gibt so viele Berufe. Ne? Also das ist ja nicht einer, sondern wir öffnen sie und wir sagen dann natürlich, auch wenn uns die Fragen gestellt werden und wir informieren auch über Zukunftsberufe, gar keine Frage. Und ich glaube, es ist legitim zu sagen, dass beispielsweise MINT-Berufe sehr zukunftsfähig sind, dass also Pflegeberufe,
Mathe und Informatik,
und so, technische, naturwissenschaftliche Berufe, alle Handwerksberufe sind zukunftsfähig, mehr denn je. Alle Pflegeberufe sind zukunftsfähig, mehr denn je. Erzieher, Lehrer, also alles das, was Sie gerade eben auch ernannt haben, das sind Berufe, wo akute Mangelsituationen da sind und wo wir auf lange Sicht hohe Bedarfe haben. Aber wir lenken nicht in diese Berufe, sondern informieren breit. Und wenn jemand wirklich den absoluten Wunsch hat, zu sagen, ich möchte Instrumentenbauer werden und das mache ich mit Leidenschaft, dann ist das vielleicht auch die richtige Entscheidung.
Aber wenn Sie vorher 50 Jugendliche hatten, die alle Instrumentenbauer werden wollen, dann werden Sie vielleicht sagen, ja, es gibt hier noch ein paar ähnliche Dinge.
Also der Instrumentenbauer ist vielleicht auch eher die Ausnahme, da kommen nur wirklich wenige drauf. Aber klar, zum Beispiel bei so Trendberufen wie, ich möchte was im Büro machen, sage ich jetzt mal so. Da muss man sicherlich auch mal über artverwandte Berufe informieren und muss auch nochmal darauf hinweisen, dass das ganz, ganz viele machen und dass die Chancen hinterher in Arbeit auch wirklich einen sehr abwechslungsreichen Job zu bekommen, nicht immer ganz so groß sind, wenn das ganz, ganz viele auch tun. Also insofern einfach aufzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Die Entscheidung trifft am Ende der junge Mensch, für welchen Beruf er sich entscheidet, vielleicht auch mit seinen Eltern zusammen. Das macht Sinn, wenn man das vielleicht auch mit guten Beratern aus dem familiären Kreis nochmal tut. Aber
Eltern wir unterstützen. Sind nicht immer gute Berater.
Aber manchmal sind sie es. Vielleicht sind es auch Freunde oder gute Bekannte. Aber unser Anspruch ist, gut zu informieren, damit man eine Entscheidung treffen kann.
Haben Sie auch einen toten Winkel im Arbeitsamt? Also sagen, es gibt bestimmte Berufe, ich denke da auch bei Medien und so, da wusste ich damals, war da die Kompetenz nicht so groß, weil da nicht so viel über das Arbeitsamt damals noch vermittelt wurde. Und woanders haben Sie eben direkten Zugriff und wissen genau, wie der Arbeitsmarkt ist, haben Kontakt zu fast jeder Firma. Gibt's das?
Also ich glaube schon, dass es theoretisch tote Winkel gibt, glaube ich schon, aber die können Sie ja heute sehr schnell auflösen, weil auch unsere Berater recherchieren. Während das vor 10, 15 Jahren noch sehr, sehr schwierig war, zu bestimmten toten Winkeln Informationsmaterial zu bekommen, ist das heute 3 Klicks. Und Sie haben alles, was Sie eigentlich brauchen, nochmal, um sich selber auch nochmal fit zu machen. Und es gibt immer, in der Vielzahl der Berufe, findet man immer mal in der Ansprache etwas, wo man auch nochmal selber nachschauen muss. Und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Wir sind nicht allwissend und dann kann man jemandem auch sagen, da muss ich mich auch erstmal schlau machen, aber dann kann ich Ihnen eine gute Information geben.
Sie sagten ja auch schon, es gibt inzwischen so viel, also auch allein Studiengänge und so, die kann man gar nicht mehr überblicken. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, vorhin haben wir Ding schon gestreift. Das steht auch auf der Internetseite als Punkt, was Sie machen. Ausbildung und Qualifizierung zur Sicherung des Arbeits- und Fachkräftebedarfs.
Richtig.
Das ist natürlich ein schöner Satz. Ich frage mal anders, wie oft hören Sie von Arbeitgebern, also Unternehmen und deren Chefs? Ich finde keine passenden Leute, wenig motiviert, falsche Vorstellungen, mangelnde Allgemeinbildung, also die passenden Fachkräfte, die gesucht werden. Und Sie können vielleicht dafür sorgen, dass viele die Ausbildung machen, damit wir diese Fachkräfte haben. Also ich glaube, das ist sehr schwer, weil ich höre das sehr oft, die richtigen Enden zusammenzubinden.
Das ist so. Also ich höre das ganz oft, weil sie fragt, wie oft höre ich das? Das höre ich schon ganz oft. Ich höre es aber auch zunehmend weniger, weil die Betriebe schon erkannt haben, genauso, also ich sag mal, es ist so, wir können nur die jungen Menschen ausbilden, die hier sind. Also wir können keine neuen schaffen, sondern wir haben die Schulabgänger, die da sind. Und das hat sich vielleicht in der Wahrnehmung ein bisschen verändert. Aber de facto ist es eigentlich gar kein Thema. Und wir gehen immer mehr auf das Thema ein, zu sagen, wir müssen uns mehr den Stärken der jungen Menschen aufschließen, als nur auf die Schulnote zu schauen. Die Schulnote ist vielleicht eine Eintrittskarte, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich bin auch nicht immer gern zur Schule gegangen. Ich hatte auch
ging so.
Es gab auch Fächer, die ich überhaupt nicht mochte. Und dann ist es ja immer eine Frage, brauche ich gerade jetzt genau das für diese Ausbildung oder habe ich andere Dinge, die ich mitbringe, die gut sind? Und bin ich engagiert, motiviert? Das ist das, wo wir immer mehr hinschauen. Und wo wir auch merken, eben über solche Formate, wo wir junge Menschen mit Arbeitgebern zusammenbringen und wo vielleicht noch gar nicht die Bewerbungsmappe gesehen wurde, das Zeugnis nicht gesehen wurde, sondern ein gutes Gespräch geführt wird, dass man sich sehr wohl vorstellen kann, dass man zusammenkommen kann. Und dann ist das Zeugnis Nebensache. Und ich glaube, ehrlicherweise, wir müssen mit die jungen Menschen ausbilden, die auf dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen. Andere haben wir nicht.
Wer muss sich mehr bewegen? Die Arbeitgeber, also die Arbeit anbieten, oder die Arbeitssuchenden? Ich glaube ja fast, was Sie gerade gesagt haben, die Arbeitgeber müssen sich eben auch drauf zubewegen, wer da so kommt.
Also die Arbeitgeber müssen auf der einen Seite, oder haben das auch, glaube ich, schon erkannt, dass wir mittlerweile einen Bewerbermarkt haben. Also es gibt auch hier mehr Ausbildungsstellen, als wir quantitativ Bewerber zur Verfügung haben. Das bedeutet eigentlich schon mal so ein bisschen der umgekehrte Schluss. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bewerben sich eigentlich mit ihrem Ausbildungsplatz bei jungen Menschen. Also das ist der eine. Ich muss attraktiv sein. Ich muss den jungen Menschen auch erklären können, was mache ich? Was ist der Sinn dieser Arbeit? Was biete ich? Wie arbeite ich im Team? Also alle diese Fragen. Aber auch junge Menschen, da erwarte ich auch, dass sie natürlich sich diesen Anforderungen auch anpassen und natürlich auch bewegen, dass sie flexibel sind, dass sie nicht einen Berufswunsch haben und genau nur in diesem einen bleiben, sondern auch über Alternativen nachdenken. Eine gewisse Mobilität, es muss nicht unbedingt nur in der Stadt Essen sein, man kann in Essen auch noch leicht einen anderen Ort erreichen oder umgekehrt. Insofern glaube ich, es müssen sich beide ein bisschen bewegen, wenn es gut werden soll. Also wenn es für beide gut werden soll.
Was ist anders bei den heutigen Generationen? Ich glaube, die Beweglichkeit ist unterschiedlich. Ich sag's mal so, wenn es darum geht, heute Work-Life-Balance zu definieren, dann hört man da anderes als vor 30 Jahren, wo jemand erstmal sagt, ich würde alles tun und ich fahre auch 100 Kilometer und auch am Wochenende, das würde ich machen, damit ich reinkomme und ich will das lernen, ich will das unbedingt. Und heute sind die Bewerbungsgespräche oft schon voll damit, Wochenende will ich nicht und da eigentlich reichen mir 80% Arbeit und das auch nur unter den Umständen, wenn ich dann hier arbeiten kann und nicht immer nach Hannover muss oder so. Stellen Sie das auch fest? Also wir sind ja auch Arbeitgeber beim Radio, wir kriegen das ja auch mit,
dass sich da was auch
verändert hat. Ne?
Also wir sind ja auch Arbeitgeber. Mhm,
genau.
Aber ich glaube, also das Wesentlichste ist, dass ein junger Mensch den Sinn in seiner Arbeit erkennen möchte. Also das muss man, glaube ich, gut erklären. Und ob es dann zu ihm passt. Also ist das eine sinnvolle Tätigkeit? Das ist, glaube ich, der größte Wunsch, den die meisten jungen Menschen mit sich bringen, einen Job zu machen, der für sie Sinn bedeutet. Das andere sind natürlich Themen wie New Work. Sie haben das eben angesprochen. Das ist zumindest da die Frage, wo das auch möglich ist. Ich glaube, dass auch junge Menschen genau wissen, dass ich in einem klassischen Handwerksbetrieb, wo ich Dienstleister beim Kunden draußen bin, dass da kein Homeoffice zur Verfügung steht.
Das wird auch nicht
im Homeoffice passieren. Also ich glaube nicht, dass dieser überzogene Anspruch für alle Berufe da ist oder dass jeder Jugendliche denkt, ich muss also irgendwie 50% im Homeoffice arbeiten oder flexible Arbeitszeiten, sondern das hängt ja sehr stark ab davon, was möchte ich für einen Beruf machen. Und wenn jemand natürlich einen Beruf ergreifen will, in dem New Work auch Einzug gehalten hat, dann ist die Frage ja legitim, zu fragen, wie gestalten Sie denn Arbeit? Kann man bei Ihnen auch im Homeoffice arbeiten? Wie ist das integrierbar? Ne? Gibt es flexible Arbeitszeiten oder ganz starre Arbeitszeiten? Ich glaube, das ist dann auch eine ganz legitime Frage.
Sie sagten, Sie sind auch Arbeitgeber im Haus, da kommen Auszubildende, Sie brauchen neue Leute. Inwieweit merken Sie den Fachkräftemangel oder dass die Auswahl kleiner geworden ist von Menschen, die auch bei der Agentur für Arbeit arbeiten möchten?
Genauso wie jeder andere Arbeitgeber auch. Also auch wir besetzen nicht mehr einfach so unsere Auszubildendenstellen, genauso wenig wie unsere Studierendenstellen. Wir sind in Konkurrenz mit vielen, vielen anderen Unternehmen. Und auch wir überlegen, was sind die Themen, die wir jungen Menschen so besser erklären, wie viel Sinn es macht, bei uns den Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Und wir gehen natürlich auch auf Themen wie New Work ein. Wir bieten es als Arbeitgeber auch an. Und insofern habe ich einen gewissen Gestaltungsraum, den wir auch anbieten können. Und es sind aber auch Fragen, die uns gestellt werden, auch von unseren künftigen Auszubildenden oder Studierenden.
Zumindest erscheint mir die Arbeit im öffentlichen Dienst oder bei der Behörde relativ sicher. Zumindest bei der Agentur für Arbeit habe ich gedacht, okay, Arbeit und Arbeitslosenversicherung und alles, was da dran hängt, wird es wahrscheinlich immer geben.
Also wenn das nicht irgendwann ganz anders organisiert wird, dann würde ich das auch so unterschreiben. Ich glaube, dass gerade Corona gezeigt hat, wie wichtig es ist, eine Behörde dafür zu haben, die wirtschaftlich für ganz, ganz viel Sicherheit sorgen kann. Ich glaube, spätestens da ist die Diskussion braucht es eine Agentur für Arbeit beendet worden, weil wir gemerkt haben, dass es ohne uns, glaube ich, gar nicht in dieser Krise gegangen wäre für die Wirtschaft. Es ist ein sicherer Arbeitsplatz, das würde ich genauso sehen. Aber er verändert sich und wir gehen sehr, sehr stark auch in bestimmten Bereichen Automatisierungsprozesse. Ja. Sie haben das ja eben angesprochen. Ich glaube, dass wir ich weiß es nicht, ob es noch 5 oder 6 oder 7 Jahre braucht, dass wir bestimmte Bereiche sogar ganz automatisiert haben, wie ein Antrag auf Arbeitslosengeld, da braucht am Ende keiner mehr die Hand dran zu haben. Das geht über künstliche Intelligenz bis zum Bescheid. Das kann so sein. Aber wir brauchen sehr viele Menschen für Beratung. Und das merken wir immer mehr. Gerade wenn der Arbeitsmarkt natürlich ein guter, ein aufnahmefähiger ist, brauchen Menschen, denen es nicht leicht fällt, von A nach B zu wechseln, mehr Beratung. Und darauf setzen wir.
Der Faktor Mensch. Das ist das Gegenteil, habe ich auf der Liste, da müssen wir gar nicht mehr lang drauf eingehen, nur der Vollständigkeit halber, die Zuständigkeit der Agentur für Arbeit ist ja auch die aktuellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik.
Ja.
Und die bekommen wir auch immer bundesweit serviert, das macht dann die Frau Nahles, die Chefin der obersten Agentur in Nürnberg. Und dann gibt's die Zahlen natürlich auch für die Regionen, für Essen, da sehen Sie dann immer, oh, das ist hier immer noch doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.
So ist das.
Das tut wahrscheinlich jedes Mal weh.
Also jein, traditionell haben wir natürlich im Ruhrgebiet im Verhältnis zu Deutschland eine hohe Arbeitslosigkeit. Das ist immer schon so gewesen. Hat natürlich auch nach wie vor mit Folgen von Restrukturierung und Abbau von vielen industriellen Arbeitsplätzen zu tun. Und wir haben eine sehr starke und damit auch verkrustete Langzeitarbeitslosigkeit im Ruhrgebiet. Bei 10,3% liegen wir aktuell, 5,7% im Bund. Ja. Nordrhein-Westfalen so bei 7,
ja.
Also wir sind schon deutlich hoch. Wir sind aber im Ruhrgebiet mit Essen auf der positiven Spitzenseite. Also Ja, insofern sind wir schon
Gelsenkirchen, Duisburg
zum Beispiel. Ne? Also das ist deutlich schon nochmal ein besserer Markt. Insofern, ja, das gehört auch zu unseren Aufgaben, diese Botschaften natürlich auszusenden. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass wir uns da wirklich sehr kontinuierlich in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir sind in den letzten gut 10 Jahren kontinuierlich gesunken. Wir waren auch schon mal ganz kurz unter den 10, also die magischen 10 hatten wir auch schon mal durchbrochen. Und ich bin eigentlich bei dieser Marktentwicklung auch zuversichtlich, dass wir uns weiterhin gut entwickeln.
Jetzt ist ja der Bereich, für den Sie verantwortlich sind, Agentur für Arbeit, für das Arbeitslosengeld 1, also diesen Bereich SGB 3, glaube ich. Ne? Und dann gibt es SGB 2, ich bin jetzt mal hier so ganz amtlich, und das ist dann, das machen die Jobcenter, die kommunal organisiert werden. Das heißt, wenn jemand langzeitarbeitslos wird, wird es wesentlich schwieriger, denjenigen wieder in Arbeit zu bekommen, weil oft Vermittlungshemmnisse dabei sind. Der ist vielleicht drogenabhängig oder ist rausgeflogen, aus irgendeinem Grund straffällig geworden, was weiß ich. Sind Sie froh, dass Sie für den Teil nicht zuständig sind?
Nein, also die Frage kann ich gar nicht beantworten, weil wir uns in einer Partnerschaft schon auch gemeinsam für den Arbeitsmarkt verantwortlich fühlen. Und wir an vielen Stellen ja mit der Kommune Kooperationen eingegangen sind. Ne? Wir haben eine gemeinsame Jugendberufsagentur, wo wir zum Beispiel jeder Jugendliche in Essen, und da unterscheiden wir nicht nach dem Rechtskreis, weil das auch, finde ich, der völlig falsche Ansatz wäre, eine gute Beratung braucht und eine gute Unterstützung beim Start ins Berufsleben. Das machen wir gemeinsam beispielsweise. Natürlich ist jemand, der nicht direkt aus einer Beschäftigung kommt und eine lange Zeit bereits arbeitslos war, fremder oder ferner vom Arbeitsmarkt als jemand, der gerade seine Beschäftigung verloren hat. Das ist aber auch nichts Neues. Und wir haben gemeinsame Aktivitäten und wir brauchen auch das Potenzial, das derzeit im Jobcenter betreut wird, wenn wir über das Thema Arbeitskräfte und Fachkräftemangel reden. Es ist wichtig, in jeden Menschen zu investieren über Qualifizierung und ihn wieder heranzuführen an Arbeitswelt in bestimmten Steps. Das eine geht schneller, das andere dauert länger, je nachdem, welche Hemmnisse vorliegen. Aber der Invest in jeden Menschen, der ist absolut wichtig. Und da unterstütze ich das kommunale Jobcenter mit unseren Ressourcen und unserer Expertise natürlich auch.
Es gibt ja viele Menschen oder Personenkreise, die integriert werden sollen und wollen, also Menschen mit Behinderungen, dann sie sind auch für Chancengleichheit von Frauen und Männern, auch das immer noch ein Thema am Arbeitsmarkt. Und ich habe einen Punkt, auf den ich noch tiefer eingehen will. Wir schaffen nicht jeden, es ist sehr spannend mit Ihnen. Das ist ein dickes Thema, wahrscheinlich seit Jahren kostet das auch Kraft. Die Einwanderung von Fachkräften. Jetzt gibt's auf der einen Seite eine Geflüchtete, wo bringen wir die unter, und Probleme und bringen uns Kriminalität. Ja, ich gebe das mal wieder, ja, der eine Extrempol. Und der andere sagt, oh prima, und Menschen, die aus anderen Kulturkreisen oder Ländern zuwandern, die können doch die Fachkräfte von morgen sein. Wie ist die Wirklichkeit? Also wie bekommen wir Fachkräfte auch durch Einwanderung?
Also ganz klar, wir brauchen Einwanderung in Deutschland und wir brauchen gezielte Zuwanderung, um den Fachkräftebedarf auch wirklich zu begegnen. Also rein demografisch brauchen wir das schon. Wir haben nicht genügend inländisches Potenzial, um alle Fachkräftebedarfe der Wirtschaft zu bedienen.
In Deutschland werden alle mal älter, die Babyboomer verschwinden irgendwann in die Rente.
Genau. Wir brauchen also dringend gezielte Zuwanderung. Dazu mal ein ganz klares Ja. Deshalb gibt es das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und deshalb brauchen wir das auch. Und in vielen Branchen ist das auch schon lange gelebte Praxis, wo Fachkräfte angeworben werden, sei es der Pflegebereich, sei es aber auch Bereiche wie die IT oder Ähnliches.
Oft höre ich, das ist noch zu kompliziert, in den Arbeitsmarkt in Deutschland zu kommen.
Es ist kompliziert. Es gibt viele bürokratische Hürden, die man nehmen muss, über das durchaus erleichterte Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber da bieten wir ja auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine gute Beratung und Unterstützung an. Das ist also schon mal ein klares Ja in die Richtung, wir brauchen unabhängig von den Menschen, die durch Flucht und durch Asyl hier im Land sind, weiter gezielte Zuwanderung. Und dann haben Sie den Personenkreis angesprochen, der geflüchteten Menschen im letzten Jahr durch diesen schrecklichen Angriffskrieg. Natürlich ukrainische Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Das ist natürlich immer ein Stufenverfahren. Es gibt viele, die können sie direkt integrieren, weil sie beispielsweise perfekt Englisch sprechen, zusätzlich zu ihrer Muttersprache und eine hohe Qualifikation haben. Die sind auch schon in Arbeit. Dann gibt es welche, da braucht es erst einmal wirklich den Sprachkurs. Und da braucht es auch, weil es eben ein Beruf ist, der eine Legitimation hat, eine berufliche Anerkennung, um in dem arbeiten zu können. Das dauert dann ein wenig. Und dann gibt es eben aber auch Menschen, die sind ohne berufliche Qualifikation, ohne Ausbildung oder Ähnliches auch zu uns gekommen. Und da gilt das Gleiche wie bei inländischen Personen. Jemand, der keine Ausbildung hat, der wird langfristig nicht am Arbeitsmarkt integriert werden können. Also Ausbildung, Qualifizierung ist extrem wichtig.
Das wäre jetzt mal noch meine Frage gewesen, was würden Sie sich wünschen, um das leichter zu machen, auch Fachkräfte zu bekommen, zum Beispiel von Einwanderung, zum Beispiel aber auch aus dem eigenen Land. Gibt es einen Wunsch, den Sie formulieren?
Also ja, ich glaube, dass damit das leichter geht, braucht es wirklich ein paar bürokratische Hürden, die abgebaut werden müssen. Was ich mir wünschen würde, wäre beispielsweise ein deutlich schnelleres Anerkennungsverfahren beruflicher Abschlüsse. Das dauert in Deutschland zu lang.
Ich habe jetzt, weil wir haben jetzt hier ausführlich und ernst und viel besprochen, ich habe die Kurzsatzrunde.
Gerne.
Die brauchen wir jetzt unbedingt noch.
Ja.
Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie versuchen ihn in Kürze und ohne lange Schachtelsätze zu Ende zu bringen. Es geht los mit, das Erste, was ich morgens in meinem Büro mache, ist?
Mir einen Kaffee kochen.
Ein Streik im öffentlichen Dienst ändert meinen Tag, weil?
Weil wir vieles organisieren müssen, weil Dinge ausfallen.
Was für Dinge?
Ja, meine Berater sind heute auch im Streik gewesen und Kunden sind da. Das heißt, wir müssen dann immer schauen, wie wir das gut für den Kunden noch machen an diesem Tag.
Also hatten Sie, also heute war gerade Streiktag für die das jetzt in ein paar Wochen hören oder so, da hatten Sie einen anstrengenden Tag?
Heute war es ein bisschen anstrengend, ja.
Schön, dass Sie trotzdem hier sind. Wir streiken hier auch nicht. Die Heizung streikt hier bei Radio Essen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich eine Sitzung leite, dann habe ich dabei bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel?
Notizen machen.
Also Sie gucken immer nach unten und schreiben noch richtig mit dem Stift.
Ja,
und
so. Also tatsächlich, da bin ich noch sehr analog.
Um mich über das Weltgeschehen zu informieren, nutze ich?
Alle Medien, also digital, Tagesschau. Ich bin bekennender Tagesgucker.
Ich auch, wenn ich ehrlich bin.
Aber auch alle digitalen Medien.
Die Essener Theater-, Kultur- und Kinoszene schätze ich sehr, besonders?
Die Lichtburg.
Mal schon mal umblättern. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Gehe ich in eine gute Comedy-Veranstaltung.
Was ist gut für Sie? Also früher war es Loriot oder Heinz Erhardt, aber was ist so bei Ihnen gute Comedy?
Ich höre auch gerne Dieter Nuhr oder Sträter.
Ah ja, okay. Ja, taucht ja hier auch schon mal in der Lichtburg auf.
Genau.
Falls ich mich zwischen Schalke und Dortmund entscheiden müsste?
Dortmund.
Okay, das ist klar. Bayern sind ja im Moment auch vorne mit den Bayern. Mal sehen, ob sie es halten bis zum Ende des Halbjahres. Es kommt immer darauf an, wann ihr zu Hause den Podcast hört. So, bei einem Spaziergang mit Arbeitsminister Hubertus Heil würde ich
über die Weiterbildungsoffensive mit ihm reden wollen.
Kann er noch nachlegen.
Genau.
Was zum rein digitalen Arbeiten in meiner Behörde noch fehlt, das ist?
An manchen Prozessen noch tatsächlich den kompletten End-to-End-Prozess, der bricht an manchen Stellen noch.
Okay. Wenn ich drei Wünsche an die Stadt Essen frei hätte, dann?
Würde ich mir mehr Radwege wünschen. Weniger Baustellen in der Stadt.
Oh ja, im Moment.
Auf jeden Fall. Und tolle kulturelle Veranstaltungen weiterhin anzubieten.
Die meisten Menschen, die sich verlaufen haben in dem Gebäude der Agentur für Arbeit, wer da mal drin war, weiß, wovon ich rede, die landen bei?
Einem freundlichen Mitarbeiter, der ihnen wieder raushilft.
Ja, das muss die Chefin sagen, ist richtig. Mit der obersten Chefin der Agentur für Arbeit, Andrea Nahles, hätte ich drei Themen, und zwar?
Fachkräftebedarf, Digitalisierung innerhalb unseres Hauses und die Mitarbeiterperspektive.
Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
ich gute Musik höre.
Was ist gute Musik bei Ihnen?
Mix aus allem. Ich höre gern Rock, Pop, Blues, Jazz.
Alles.
Aber gute Musik und am besten dann noch ein gutes Essen kochen und dann kann ich abschalten.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, jetzt mit dem Verlaufen, also man trifft irgendwann auf einen netten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ist mir auch passiert. Ich habe mich nämlich auch schon verlaufen, also gesehen, das stimmt. Hat es da schon mal kuriose Erlebnisse gegeben oder irgendetwas, wo Sie sagen, gibt es
da? Also selbst mein Mann hat sich verlaufen. Der ist, der hatte mich vor kurzem, was er eigentlich nie tut, aber hat er mich mal besucht, um mich abzuholen. Und landete irgendwo in der vierten Etage bei einer freundlichen Mitarbeiterin, die ihn dann zu mir geführt hat, weil er hat den Weg zu mir auch nicht gefunden. Das fand ich schon sehr kurios.
Nach wie viel? 29 Jahren Ehe?
Nach 29 Jahren Ehe, aber er ist auch niemand, der mich regelmäßig im Büro besucht. Also insofern.
Ja, das ist.
Es war der Test.
Ja, also so nach dreimal findet man es dann vielleicht. Andrea Demler, Leiterin der Agentur für Arbeit am Berliner Platz. Wir sind eine Runde schlauer geworden in den letzten, es waren jetzt glaube ich doch gut 50 Minuten. Sie bekommen gleich noch das letzte Wort, das ist hier so üblich. Vorher der Hinweis an alle, die bis hierher aufmerksam gelauscht haben, aber sich nicht einmischen konnten. Wer mitreden oder sich beschweren will, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ja, und bitte nutzt auch die Abo-Funktion beim Podcast Essen im Ohr, dann verpasst ihr nichts, denn zuletzt gab es ja auch Spezialausgaben aus aktuellem Anlass. Ja, und die könnt ihr dann sofort auf allen Plattformen abrufen. Da gibt es dann auch den wöchentlichen Redebedarf und das tägliche Nachrichtenformat der Tag in 5 Minuten. So, ja, da kann ich mich schon verabschieden. Mein Name ist Christian Pflug. Ich freue mich schon auf die nächsten Gäste und sage Danke an Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Sie dürfen jetzt die letzten Worte dieses Podcasts sprechen.
Ja, erstmal danke. Und ich rege dazu an, dass wenn ich irgendwelche Fragen habe zu beruflichen Situationen, sei es vorne, sei es mitten im Berufsleben, sei es ich bin beschäftigt, möchte mich verändern, nutzen Sie einfach unser Beratungsangebot. Sie werden überrascht sein, wie gut wir sind.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.